So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, alle Fraktionen sind anwesend, also die Linke, die Sie entschuldigt haben. Ich eröffne die 28. Sitzung des Sportausschusses und begrüße Sie alle recht herzlich. Sitzungsbegleitend stehen uns wieder vom Bundesministerium des Innern und für Heimat Herr Dr. Rühlke sowie weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sportabteilung zur Verfügung. Genauso begrüße ich unsere Ressort- und Ländervertreter. Unser parlamentarischer Staatssekretär Herr Özdemir ist leider jetzt zum Parlamentsdienst verpflichtet. Es wird so sein, und ich begrüße auch alle Gäste hier im Raum und auch per WebEx. Es wird so sein, dass die Sitzung öffentlich ist, deswegen heute auch auf den Tribünen bitte keine Fotos machen. Es wird im Parlamentsfernsehen aufgezeichnet und die Aufzeichnung wird morgen ab 14.30 Uhr auf Kanal 4 des Bundestags TV gesendet und in der Mediathek dann anschließend zur Verfügung stehen. Deswegen gehe ich jetzt zu Tagesordnungspunkt 1. Es geht um Integrität und Good Governance im Sport als Handlungsbedarf in Politik und Verbänden. Als Sachverständige begrüße ich ganz herzlich vom Deutschen Olympischen Sportbund Herrn Thomas Arnold, Vorstand Finanzen, und Frau Elena Möller, Good Governance und Integrity Unit, von Athleten Deutschland Herrn Maximilian Klein als Direktor für Sportpolitik und Strategie, von Transparency International Deutschland Frau Silvia Schenk als Leiterin der Arbeitsgruppe Sport, als Vertreter des Rechts, als Rechtsanwalt Professor Dr. Rainer Scherke und vom Deutschen Turnerbund den Präsidenten Herrn Dr. Alfons Hölzel. Die hierzu übersandten Stellungnahmen bzw. Unterlagen sind Ihnen allen zugegangen und wurden verteilt. Wir haben für Ihre Eingangsstatements jeweils 5 Minuten pro Organisation hier eingeordnet. Anschluss kommen wir dann zu den Fragerunden. Bitte halten Sie die Uhr auf unseren Würfel ab und zu immer mal im Blick, dass wir uns in etwa so auch an die Redezeiten halten. Und ich würde dann Herrn Arnold darum bitten, um sein Eingangsstatement. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank, dass wir die Gelegenheit bekommen, zu unseren Aktivitäten, aber auch zu nötigen Handlungsbedarfen Stellung zu nehmen. Sport steht für Fair Play und das Einhalten von Regeln, und das gilt auf und neben dem Platz. Wir beschäftigen uns deshalb seit vielen Jahren damit, und unsere Aktivitäten in unterschiedlichen Handlungsfeldern können Sie unserer Stellungnahme entnehmen. Klar ist für uns, dass die Integrität des organisierten Sports das Fundament unserer Arbeit darstellt. Egal ob als Athletin oder im Haupt- oder Ehrenamt, der Sportverein muss eine sichere Umgebung darstellen für faire sportliche Aktivität. Die Rahmenbedingungen dazu zu schaffen, ist Aufgabe des organisierten Sports. Ich möchte auf 2 Aktivitäten explizit eingehen. Erstens die zentrale Hinweisstelle und zweitens den Dialogprozess Safe Sport. Zum Ersten. Wir haben erkannt, dass es für hinweisgebende Personen schwierig sein kann, unter den vielen Ansprech- und Hinweisstellen die geeignete zu finden. Deshalb haben wir eine zentrale Hinweisstelle entwickelt, um den Hinweisgebenden dies zu erleichtern. Die Besetzung fängt nach einem Ausschreibungsverfahren statt. Sie liegt bei der Anwaltskanzlei Heuking von Köln in Düsseldorf. Frau von Köln ist auch die Vorsitzende der German Ombudsman Association. Sie hat auch ein elektronisches System etabliert, wo auch anonyme Meldungen möglich sind, über eine Postkastenfunktion auch Nachfragen gestattet und ermöglicht werden. Wir haben diese Hinweisstelle mit einer Ad-Hoc-Ethikkommission verknüpft, die dann für diejenigen Verbände, die Untersuchungsfunktion übernimmt, die keine eigene Ethikkommission haben. Aber auch bei Besorgnis der Befangenheit würde dann diese Ad-Hoc-Ethikkommission einspringen und die Funktion übernehmen. Sie besteht aktuell für die Mitgliedsorganisationen des DOSB. Nach einer Evaluation ist zu prüfen, inwieweit dieses System auf die regionale Ebene erweitert werden kann. Im vergangenen Jahr haben sich der DOSB, die DSJ und die Mitgliedsorganisationen in einem Dialogprozess intensiv mit einer möglichen Ausgestaltung eines Zentrums Safe Sport, zum Beispiel als Clearingstelle, beschäftigt. Die dortigen Erkenntnisse werden aktuell im Stakeholder-Prozess des BMI eingebracht. die möchte ich auch hier nicht vorgreifen. Aber im Rahmen des Dialogprozesses des Sports wurden Schutzlücken erkannt und der Mehrwert eines Zentrums, welches spezifische Aufgaben übernehmen könnte, unterstrichen. Es wurde aber auch betont, dass die Verantwortung weiterhin in den Sportstrukturen liegen muss. Zum aktuellen Zeitpunkt sehen wir die Priorität bei der Entwicklung eines Zentrums für Safe Sport. Die Erkenntnisse daraus könnten dann aber auch für die Prüfung etwaiger Erweiterungen genutzt werden. Dabei sind die jeweiligen Spezifika der einzelnen Integritätsfelder in den Blick zu nehmen und notwendige, vor allem rechtsstaatliche Grundsatzfragen zu klären. Uns ist es bewusst, dass es aktuell noch Defizite gibt. Um diese besser benennen zu können, begrüßen wir die Initiative von Athleten Deutschland zur Durchführung eines Integrity Governance Review, an dem wir uns gerne beteiligen möchten. Ein weiteres wichtiges Handlungsfeld, welches auch zu einer Reduktion der Defizite führen würde, sind Qualitäts- und Mindeststandards. Aus unserer Sicht bedarf es harmonisierter Mindestanforderungen, um eine Mindestqualität in den Verbänden zu entwickeln. Wir bieten an, diese gemeinsam mit dem BMI, mit den Bundesländern und Athleten Deutschland zu entwickeln und zu erarbeiten. Die Zusammenarbeit beim Review und den Mindeststandards können Leuchtturmprojekte sein, Leuchtturmprojekte für eine gute und starke Zusammenarbeit, um in den gemeinsamen Bemühen die Integrität weiter zu stärken. Ich freue mich auf den Austausch und danke für die Aufmerksamkeit.
Dankeschön. Ich bitte Herrn Klein um sein Eingangsstatement.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Wir danken Ihnen für die Einladung in Ihren Ausschuss und dass Sie sich so konsequent für Fortschritte in den zusammenhängenden Bereichen Menschenrechte im Sport, Safe Sport und Integrität einsetzen. Eine strategische Säule der Aktivitäten von Athleten Deutschland ist der Schutz der Aktiven. Deshalb haben wir einerseits eine individuelle Fallberatung, kostenlose rechtliche Erstberatung sowie eine unabhängige Anlaufstelle Anlauf gegen Gewalt eingerichtet. Uns erreichten im vergangenen Jahr über 200 Kontaktanfragen von Hilfe- und Ratsuchenden. Dabei ist klar, im Sport müssen Menschen, Wettbewerbe und Sportorganisationen vor Gefährdungen bewahrt und auftretenden Missständen muss effektiv begegnet werden. Im Sinne eines Zielbilds schlagen wir ein harmonisiertes Integritätssystem vor, in dem Integritäts- und Menschenrechtsrisiken strategisch zusammengeführt und ganzheitlich bearbeitet werden. Dieses System soll Präventionsmaßnahmen flächendeckend sowie überprüfbar umsetzen und Risiken reduzieren. Es nimmt mit einem zentralen Hinweisgebersystem Meldungen entgegen, geht effektiv gegen Missstände, Fehlentwicklungen und Integritätsverletzungen vor und hält wirksame Untersuchungs-, Sanktions- und Abhilfemechanismen bereit. In der Mitte dieses Integritätssystems könnte perspektivisch eine unabhängige Integritätsagentur als Erweiterung des Zentrums für Safe Sport stehen. Ich möchte dieses Zielbild im Folgenden mit unseren Erfahrungen der letzten Jahre kontrastieren. Im Lichte unserer Fallbetreuung mussten wir in den vergangenen Jahren feststellen, dass das Sportsystem oft nicht in der Lage ist, kompetent, glaubwürdig und effektiv gegen Fehlverhalten und Missstände vorzugehen. Kernursache dieses Problems sind deutliche Fälle in der Verbandslandschaft. Der Umgang mit Meldungen und Missständen kann unangemessen sein. Sie werden nicht ernst genommen, versanden im System, bleiben ohne Konsequenzen. Handelnde Personen können Interessenkonflikten ausgesetzt sein. Sie sind nicht ausreichend qualifiziert, haben keine Durchsetzungskraft oder ihnen sind selbst die Hände gebunden. Ombudssysteme oder Ethikkommissionen zeigen sich manchmal für die Bearbeitung von Vorfällen oder Missständen nicht zuständig, sind überlastet oder haben keine Entscheidungs- und Sanktionsbefugnis. In der Regel sprechen sie lediglich Empfehlungen aus, die übergangen werden können. Sie selbst arbeiten nicht immer sachgemäß, manchmal unprofessionell und nicht mit der gebotenen Sorgfalt. Ihre Besetzung wird von Verbänden selbst bestimmt. Die Erstellung von Untersuchungsberichten dauert manchmal zu lange und folgt weder einem standardisierten noch einem sicheren Prozess. Aus unserer Sicht soll die Qualität der Fallbearbeitung nicht vom Engagement und der Integrität einzelner Personen abhängen. In den letzten Jahren haben sich engagierte Netzwerke und auch gut aufgestellte Verbände im Bereich Integrität hervorgetan. Das ist ganz wichtig zu betonen, dass wir nicht pauschalisieren wollen und dass es sehr, sehr viele engagierte Menschen im Sportsystem gibt. Es fehlen aus unserer Sicht aber strukturelle Vorkehrungen. Hinweisgeber und betroffene Personen brauchen sichere Prozesse, frei von Interessenkonflikten, damit Meldungen von neutraler Seite entgegengenommen werden. Und auf diese nicht nur unabhängige Untersuchungen, sondern auch eben Konsequenzen im Sinne von Schlichtungs- und Sanktionsmechanismen folgen. in verschiedenen Ländern, das beobachten wir in der Schweiz, in Australien und Finnland und jetzt auch in der Diskussion um den Aufbau einer World Anti-Corruption Agency, sehen wir, dass Fragen der Integrität des Sports ganzheitlich und verzahnt bearbeitet werden, immer mehr. Und zwar auch durch Instanzen, die unabhängig vom Sport sind. Aus unserer Sicht ist in Deutschland ein solcher Reformansatz auch nötig, hin zu einer ganzheitlichen Neuordnung der Integritätsarchitektur. Es sollte geprüft werden, ob und für welche Bereiche eine starke und unabhängige Integritätsinstanz aufgebaut werden soll, statt für jeden Integritätsbereich auf eigene Organisationsstrukturen zu setzen. Damit ließe sich dem bisherigen Flickenteppich und Stückwerk der siloartigen Bearbeitung von Integritätsfragen und dem Durcheinander aus Ansprechstellen, Prozessen und Zuständigkeiten mit Harmonisierung, Vereinfachung und Strategie begegnet werden. Zumindest sollten die verschiedenen Integritätsinstanzen eben mit einem einheitlichen, niedrigschwelligen und gut kommunizierten Kontakt- und Meldemechanismus als Single Point of Contact verbunden werden. Erfolgten Meldungen muss nachgegangen werden, Hinweisen muss nachgegangen werden. Und dann muss auch sichergestellt werden, dass auf diese Meldung eine Prüfung erfolgt, auf die dann wiederum eine unabhängige, neutrale und professionelle Untersuchung in einheitlich hoher Qualität durchgeführt wird. Dann auf diese Untersuchung müssen auch Konsequenzen folgen können, also im Sinne von sportspezifischen Sanktionen, Korrekturmaßnahmen. Auch innerhalb der Sportstrukturen könnten Integritätsfragen künftig ganzheitlich bearbeitet werden. Bisher werden für die einigen Integritätsbereiche beauftragte Personen benannt, zum Beispiel im Bereich Prävention von Doping, sexualisierte Gewalt, Good Governance, Gleichstellung. Ein ganzheitlicher und ein strategischer Ansatz zur verbandsseitigen Bearbeitung von Integritäts- und Menschenrechtsfragen im Sport ist daher kaum erkennbar. Es braucht einen Ausbau dieser Strukturen, eine Professionalisierung der Integritätsarbeit und damit müssen natürlich auch Investitions- und Förderbedarfe in den Sportstrukturen ermittelt werden. Gleichzeitig gilt es, Standards zu harmonisieren und vor allem nicht länger auf Freiwilligkeit zu setzen. Das heißt, dass auch die staatliche Sportförderung an Menschenrechts- und Integritätsstrategien gekoppelt werden müssen. Aus unserer Sicht wäre der nächste Schritt eine umfassende Analyse der derzeitigen Integritätsarchitektur, so wie man das in Australien gemacht hat. Das war so ein Bericht, der dann am Ende rausgekommen ist. Das heißt, das aktuelle System einer Bestandsaufnahme unterziehen, Lücken und Handlungsbedarfe identifizieren, gleichzeitig aber auch natürlich die kurze Frist nicht außer Acht lassen. Mit dieser analytischen Grundlage könnten dann umfassende Reformprozesse angegangen werden, statt das bestehende Stückwerk und auch Parallelentwicklungen einfach so weiter zuzulassen. Es gibt die Prozesse rund um die Spitzensportreform, rund um das Sportfördergesetz, das Zentrum für Safe Sport, ein neuestes Ampelpapier. Und da haben wir gute Anknüpfungspunkte für die Zukunft. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Klein. Ich bitte Frau Schenk um Ihr Eingangsstatement.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Wenn ich jetzt eben richtig zugehört habe, sowohl bei Herrn Arnold als auch bei Herrn Klein, habe ich eigentlich ganz viel von dem, was wir auch in unserer schriftlichen Stellungnahme dargelegt haben, schon wiedergefunden. Ich verweise einfach nochmal auf das, was schriftlich vorliegt, was wir auch vorne kurz mit den wesentlichen Punkten zusammengefasst haben und gehe nochmal auf zwei, drei Aspekte ein. Es war jetzt eben ganz viel die Rede von Strukturen und zunächst mal einer Analyse, eine Studie, was alles nötig ist. Ich habe nichts grundsätzlich gegen Studien, möchte aber, und das ist mir ganz wichtig, darauf hinweisen, wir müssen jetzt beginnen. Wir müssen kleine Schritte machen und müssen gucken, dass wir Stück für Stück die Situation verbessern, weil die Betroffenen sollen nicht warten. Also das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, dass man, wenn dann parallel arbeitet, vielleicht die große Ausbaustufe in weiß ich wie vielen Jahren dann auch im Blick hat, aber wirklich mit den entscheidenden Punkten, so wie es mit dem Safe Sport Zentrum ja schon der Fall ist, jetzt anfängt. Und auch das Hinweisgebersystem, alleine hier sind ja schon mal drei Hinweisgebersysteme vertreten. Ein einheitliches vom DOSB, dann hat er noch mal eins für sich, dann gibt es hier die Anlaufansprechstelle und noch eine Meldestelle. Und dann gibt es noch ganz viel anderes. Das muss vereinheitlicht werden, weil wenn man eine gute Kommunikationskampagne macht, und die braucht man, um die Menschen zu erreichen, warum ist es wichtig, Hinweise zu geben und wo gehe ich hin, dann braucht man eine Telefonnummer und eine Mailadresse oder am besten eine App. Und nachher in der Bearbeitung, dann geht es in die Spezialisierung rein. Das ist das, was wir möglichst schnell aufbauen sollten und dann die Dinge auch zusammenbringen, weil sonst verstehen die Menschen gar nicht mit einer Liste mit zehn Telefonnummern, was habe ich jetzt für ein Problem und welcher ist jetzt eigentlich, was ist die richtige Nummer. Also das ist ein ganz wichtiges Anliegen. Und was ich eben auch mit Freude gehört habe, auch gerade hier nochmal von Maximilian Klein, der Hinweis, dass ganz vieles im Sport auch schon gut läuft. Wir haben im Sport ja nicht jetzt irgendwie eine böse Welt oder irgend so etwas. Wir haben einen eher positiven Querschnitt der Gesellschaft, nämlich Menschen, die sich für den Sport, für die Jugend engagieren wollen, die aber oft überfordert sind, die in Strukturen arbeiten, die ihnen nicht die Chancen geben, die sie brauchen, um immer absolut das Richtige auch in Stresssituationen zu tun. Und natürlich gibt es auch da ein paar Menschen, die Fehler machen und die dicke Fehler machen und auch manche, die man besser draußen hält aus dem Sport. Aber es gibt schon viele positive Dinge und was immer gemacht wird, ist entscheidend, die Menschen im Sport mitzunehmen. Und ich habe leider in den vergangenen Jahren, gab es immer mal so Konfrontationsstellen und dass man so das Gefühl hatte, da ist die Täterorganisation, um mal etwas zu zitieren, und die anderen sagen jetzt bitte schön, was ihr zu machen habt. Das hilft nicht weiter. Da sind teilweise Menschen, die gute Arbeit über Jahre machen, gerade auch im Bereich Safe Sport, vor den Kopf gestoßen worden und die müssen wir wiedergewinnen. Die müssen das Gefühl haben, dass sie gewertschätzt werden, dass eigentlich auf ihrer Arbeit, die sie schon insbesondere in den Landessportbünden seit langem machen, aufgebaut wird. Also das ist ein ganz wichtiges Signal. Und was mir zudem wichtig ist, die vielen Prozesse, die jetzt laufen, die auch zeigen, welchen Nachholbedarf der deutsche Sport hat, auch im Vergleich zum internationalen Sport, wo sich zum Thema Menschenrechte, auch Good Governance, eine Menge getan hat, was wir hier gar nicht so zur Kenntnis genommen haben. Dieser Nachholbedarf hat jetzt dazu geführt, dass ganz viele Dinge auf einmal angegangen werden. Auch da habe ich den Eindruck, dass es viele inzwischen überfordert. Da sitzen manche aus den Ländern in 4 verschiedenen Arbeitsstrukturgruppen, Arbeitskreisen und was weiß ich. Das muss zusammengeführt werden, das muss koordiniert werden, man muss Prioritäten setzen und auch sehr deutlich machen, dass es darum geht, Strukturen und Kultur zu ändern, nicht ganz viel Neues aufzubauen, sondern wirklich mit den Menschen im Detail zu arbeiten, das Bewusstsein zu schaffen, weil nur dann kann man auch langfristig was erreichen und nur dann kann man auch kurzfristig was erreichen. Wir haben insgesamt in der Gesellschaft, wir machen ja nicht nur Korruptionsberatung und so etwas im Sport, sondern in vielen anderen Bereichen auch, wir haben ein fehlendes Bewusstsein für die eigene Verantwortung, dass man auf etwas hinweist, wenn einem etwas komisch vorkommt. Ja, da sagen ganz viele andere, ich halte mich lieber raus, jemand anders wird das schon in die Hand nehmen. Nein, jede und jeder ist verantwortlich, wenn man ein blödes Bauchgefühl hat. Wir haben ein fehlendes Bewusstsein, was sind Interessenkonflikte, wie geht man mit Abhängigkeiten um. Es gab jetzt gerade wieder einen FAZ-Artikel zum Thema Kindesmissbrauch mit dem Hinweis, die hohen Abhängigkeiten, die es da gibt. Dort muss man Maßnahmen treffen. Wir müssen an die internen Strukturen ran, nicht nur an die Satzung, und wir müssen an die Kultur ran. Danke.
Vielen Dank, Frau Schenk. Ich bitte Herrn Professor Dr. Scherke um sein Eingangsstatement. Bitte.
Vielen Dank, sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Herren, Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Anhörung in Ihrem Ausschuss. Ich spreche hier als Rechtsanwalt und Fachanwalt für Sportrecht, der Sportverbände seit vielen Jahren in Compliance-Fragen umfassend berät und anwaltlich begleitet. Aber ich gebe Ihnen meinen Standpunkt auch als ehrenamtliches Mitglied des Präsidiums eines Landesverbandes und als ehrenamtliches Mitglied des Sportgerichts eines Olympischen Spitzenverbandes. Gute Governance in Sport ist ein zentrales Element, um die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Potenziale des Sports auszuschöpfen. Je regelkonformer und skandalfreier die Sportorganisationen, also Verbände, Vereine und deren Kapitalgesellschaften agieren, desto besser und vor allem auch glaubwürdiger können die positiven Effekte des Sports und ihrer Beteiligten wahrgenommen in den Fokus gerückt werden. Im Umkehrschluss leidet die Reputation und Integrität der Sportorganisationen mit jedem Rechtsbruch. Dabei sind der Reputationsverlust und der eintretende, auch materielle Schaden umso nachhaltiger, je gravierender sich der Rechtsverstoß und die damit nicht selten einhergehenden auch hohen medialen Begleitungen des Falls darstellen. Mit dem Begriff Governance ist der Ordnungsrahmen einer Organisation gemeint, mit dem diese arbeitet bzw. sich strukturiert und der vor allem einzuhalten und zu überwachen ist. Dieser allgemeine Compliance-Gedanke hat sich weit über seinen ursprünglichen traditionellen Bereich hinaus entwickelt und erfasst längst auch den organisierten Sport, dessen Organisation regelkonformes Verhalten ebenso abgesichert wissen wollen und auch müssen, wie ethische Grundsätze wie etwa Nachhaltigkeit des Verbandes oder der Organisation. Compliance für Sportorganisationen dient vorrangig zur Abwehr und oder Verringerung konkret drohender Haftungs- und Sanktionsrisiken sowie zur Prävention potenzieller künftiger Risiken wie Bußgeldzahlung. Darüber hinaus liegt es auch im Interesse der Leitungskräfte der Sportorganisation mit Blick auf eine etwaige persönliche Haftung. Die Compliance-Verpflichtung von ehrenamtlichen wie hauptamtlichen Vereinsvorständen, Leitungskräften ergibt sich unmittelbar aus ihrer Pflicht zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung, die faktisch auch zu einer angemessenen Rechtseinhaltung und Überwachung in der gesamten Sportorganisation verpflichtet. Die verantwortlichen Leitungskräfte im Sport müssen bereits nach geltendem Recht die sich aus den jeweiligen nationalen Gesetzen möglichen Konsequenzen bei Compliance-Verstößen im Blick haben. Die Verletzung von Aufsichtspflichten kann auch zur strafrechtlichen Verantwortung führen. Ich verweise da nur auf das Ordnungswidrigkeitengesetz. Einmal von den präventiven Effekten solcher Maßnahmen abgesehen, ist dabei zudem zu berücksichtigen, dass ein vorhandenes oder anlässlich eines konkreten Vorgangs angepasstes Compliance-Management-System sanktionsmindernd wirken kann. Es stärkt außerdem das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit und Integrität der Organisation. Der Bundesgerichtshof hat in einem Urteil aus 2017 darauf hingewiesen, dass es für die Bemessung der gegen das Unternehmen verhängten Geldbuße von Bedeutung ist, inwieweit es seiner Pflicht, Rechtsverletzungen aus der Sphäre des Unternehmens zu unterbinden, nachgekommen ist, Genüge getragen hat und auch ein effizientes Compliance-Management-System bereits installiert hat. Jedenfalls die großen Vereine und Verbände im Sport sind deshalb im eigenen Interesse gehalten, Compliance-Regeln einschließlich Ethik- und Verhaltenskodizes aufzustellen und auch ein Compliance-Management-System zu installieren. Deshalb sind meines Erachtens die im Anforderungs- und Bewertungsleitfaden von Potters, der Potters-Kommission im Hauptattribut 7, Verbandsführung, Leistungssport aufgeführten und von den Spitzenverbänden zu bewertenden Inhalte auch sehr zu begrüßen und eine effektive Maßnahme. Das gilt insbesondere für das dort festgelegte Unterattribut Good Governance, mit dem unter anderem danach gefragt wird, ob die Organisation eine verbandsspezifische Risikoanalyse zu möglichen Good Governance-Verstößen vorhält. Bei kleineren Vereinen hingegen sind niedrigere Anforderungen als bei den großen Verbänden zu stellen. Die einschlägigen Gefahren sind ungleich geringer. Auch ist die Risikoexposition meist überschaubarer, weil die Arbeit in kleineren Verbänden und Vereinen weitgehend ehrenamtlich, nicht immer durch Kaufleute oder Juristen erfolgt, sind in der Praxis, was meine Vorredner auch schon angesprochen haben, Schulungen, Leitfäden, Musterkodizes, die Hilfestellung bieten, sehr wichtig. Diese Maßnahmen sollten ausgebaut werden, zum Beispiel auch unter Federführung des jeweiligen Spitzenverbandes. Ein weiterer Handlungsbedarf im organisierten Sport sind in den Statuten für die compliance-relevanten Phänomenbereiche, insbesondere sexualisierte Belästigung und Gewalt, bei Verfehlungen der Haupt- und ehrenamtlich Tätigen teils höchst unterschiedliche und voneinander abweichende Tatbestände und Rechtsfolgen verankert, die zudem auch nicht selten rechtlich angreifbar sind. Hier bedarf es bei Spitzenverbänden auch zur Umsetzung des DOSB-Stufenmodells einer Anpassung und Harmonisierung des Regelwerks und auch der schuldrechtlichen Vereinbarung mit den ehrenamtlich Tätigen oder Hauptamtlichen, um zudem auch rechtssichere Reaktionen der verantwortlichen Sportorganisation bei einem Fehlverhalten zu ermöglichen. Nicht allein für die Bundessportfachverbände und auch explizit im Anforderungs- und Bewertungsleitfaden Potters abgefragt, sondern auch für kleinere Verbände und Strukturen sind verbandliche Good Governance-Regeln sinnvoll. Im Juni wurde erstmals für den deutschen Sport ein freiwilliges, selbstverpflichtendes Regelwerk für die gute Führung von Vereinen und anderen Sportorganisationen vorgelegt. Der Verein Sport Governance e.V. hat dazu mit einer Gründungskommission aus 28 Fachleuten einen Kodex entwickelt, auf den ich gerne verweisen darf, auch in meiner schriftlichen Stellungnahme. Und letzter Punkt. Je nach Größe, Struktur und relevante Haftungsrisiken der Sportorganisation kann auch die Benennung einer besonderen Ansprechperson oder Ombudsperson sinnvoll sein. Auch das haben meine Vorredner angeführt. Dieser hat die Aufgabe, vereinsinterne, externe Hinweise entgegenzunehmen und ohne Informationen über den Informanten auch preiszugeben. Die Implementierung solcher Hinweisgebersysteme erfolgt regelmäßig im Rahmen des Aufbaus von Compliance-Maßnahmen. Im Sport sind derartige Meldestellen jedenfalls bei größeren Einheiten zunehmend, wenn auch noch nicht im ausreichenden Maß etabliert. Deswegen schadet es meines Erachtens auch nicht, sondern ist sogar hilfreich, wenn Betroffene sich mit ihrem Anliegen an verschiedene Meldestellen wenden können, also auch die Auswahl haben. Und neben den bereits vorhandenen Meldestellen der Verbände sind jüngst auch staatlich initiierte Einrichtungen entstanden, verwiesen sei auf die Meldestelle Sportmanipulation des BMI, was Frau Schenk eben auch angesprochen hat. Strategisches Ziel auch einer solchen Meldestelle der Integrität im Sport.
Herr Professor, mit Blick auf die Uhr.
Mit Blick auf die Uhr komme ich jetzt zum Schlusssatz. Ja, ich halte es für wichtig, dass auch standortunabhängig Lösungen gebildet werden. Ich habe in meiner schriftlichen Stellungnahme dazu auf das Konzept, Präventionskonzept des Landessportbundes Niedersachsen verwiesen, das Sie gern zur Vertiefung sich mal anschauen wollen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Professor. Ich bitte Herrn Dr. Hölzel um sein Eingangsstatement.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe werte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, das Thema Integrität im Sport ist mit Sicherheit die absolute Basis jeglichen Verbandshandelns, nicht nur was den Leistungssport anbelangt, sondern alle Verbandsbereiche sind davon erfasst. Allerdings gibt es Unterschiede in den einzelnen Sportarten, das merke ich auch im eigenen Verband, und damit werden auch nicht alle Verbände im gleichen Maße von allen Dimensionen betroffen sein. So sind wir im Turnsport bislang Gott sei Dank von dem Thema Wettbewerbsmanipulation verschont geblieben und wird bei uns auch aktuell nicht aktiv bearbeitet. Das Thema Anti-Doping-Kampf, glaube ich, kann insgesamt in Deutschland inzwischen als vorbildlich bezeichnet werden. Da gibt es auch bei uns im Verband klare Regelungen. Das Regelwerk der WADA, der NADA, der internationalen Fachverbände finden Eingang, sodass jederzeit angekündigt oder unangekündigt während des Wettbewerbs oder außerhalb des Wettbewerbs Dopingkontrollen durchgeführt werden können, etc. etc. Das Thema Good Governance ist insgesamt natürlich für uns alle ein wichtiges Themenfeld. Im Deutschen Turnerbund setzen wir auf eine Verhaltensrichtlinie, die von 2016 datiert. Im Rahmen eines neuen Strukturierungsprozesses möchten wir diese Richtlinie fortschreiben, im Sinne von dem, was Sie gerade auch genannt haben, und dann im November ein neues Regelwerk vorlegen. Was uns sehr stark betrifft, das ist natürlich das Thema Schutz vor Gewalt. Wir haben aufgrund von Vorkommnissen 2018, 2019 einen verbandlichen Kultur- und Strukturwandelprozess aufgesetzt unter dem Titel Leistung mit Respekt, den wir jetzt übergeführt haben zu einer permanenten Aufgabe des Verbandes mit der Überschrift Safe Sport. Wir haben damals die handlungsleitende Maxime ausgegeben. Wir möchten einerseits international absolut erfolgreich sein, konkurrenzfähig sein. Wir machen Leistungssport nicht nur, um dabei zu sein, sondern um Erfolg zu haben. Aber wir möchten andererseits auch, dass das jederzeit während des Entwicklungsprozesses vom Beginn bis zum Ende der aktiven Karriere das Kindeswohl berücksichtigt wird, die Persönlichkeitsrechte der Athleten berücksichtigt werden, eine Persönlichkeitsentwicklung gewährleistet wird, die man mit gutem Wissen auch vertreten kann. Und infolgedessen haben wir das DSJ-Stufenmodell umgesetzt, die Eigenerklärung des BMI umgesetzt. Wir haben das Thema auf höchster Ebene im Präsidium des Deutschen Turnerbundes verankert und auf Ebene der Vorstandschaft der Deutschen Turnerjugend. Wir haben das Ganze hauptamtlich untersetzt, leider nur mit einer Dreiviertelstelle, aus fiskalischen Gründen. Viele im Verband mussten einen Ehrenkodex unterzeichnen, mussten ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen, mussten sich verpflichten, nach bestimmten vorgegebenen Verhaltensrichtlinien sich zu verhalten. Es wurden Kontaktdaten veröffentlicht. Da haben wir auch keine Angst und würde es ausdrücklich unterstützen, dass es hier auch eine übergeordnete Stelle durchaus Sinn macht. Wir haben ganz konkret im Sport unser Wettkampfprogramm überarbeitet. Ist es alters, ist es zeitgemäß? Wir haben, die Trainer selbst haben sich ein Trainerleitbild gegeben. Wir haben ein Projekt Coach the Coach. Die Trainer schulen sich selber im Thema humaner Leistungssport auf Augenhöhe, arbeiten mit dem Athleten. Wir erweitern die Athletenvertretung, nehmen einen Athletenvertreter dann ins Präsidium mit auf. Wir versuchen gerade jetzt, das Thema in die Breite zu bringen, bedeutet konkret die Landesturnverbände mit zu integrieren, mit zu schulen, dass das auch ein Thema für die Mitgliedsverbände wird. Denn nur so werden wir die Vereine befähigen können, dieses Thema für sich auch gewinnbringend zu bearbeiten. Zu guter Letzt möchte ich vier ganz konkrete Dinge nennen, die mir am Herzen liegen. Das eine ist Arbeit, Integritätsarbeit verschlingt natürlich auch Ressourcen, ist auch eine finanzielle Angelegenheit, bedarf auch der staatlichen Förderung und Unterstützung. Darüber hinaus, das ist für mich ganz wichtig, darauf abzustellen, brauchen wir auch eine Stärkung der Eigenmittel der Fachverbände. Da läuft in Deutschland was gewaltig schief, so formuliere ich es. Wir haben sehr viele Vereine, die Mitglieder sind bei den jeweiligen Landessportbünden, aber nicht Mitglieder sind bei den Sportfachverbänden in den Ländern. Das ist eine Größenordnung, die teilweise bis zu 50% heranreicht. Das schwächt die Arbeit der Fachverbände gewaltig. Und es kann uns auf Bundesebene und auf Landesebene, auch auf politischer Seite, nicht unberührt lassen. Wir brauchen eine Stärkung der Eigenmittelsituation der Fachverbände, um gerade auch diese Arbeit der Integration neben der fachlichen gewinnbringend durchführen zu können. Darüber hinaus, drittens, wenn ich die zwei Dinge noch sagen darf, beim zu erwartenden Sportfördergesetz ist es uns ein Anliegen, dass der bürokratische Aufwand sich in Grenzen hält, dass das auch machbar ist für die Verbände, leistbar ist. Und schließlich ein letztes, wir müssen die Besonderheiten der jeweiligen Sportarten berücksichtigen. Und die Turnerinnen und Turner, die sind üblicherweise sehr jung. Wenn wir es mit dem Kindeswohl ernst nehmen, dann brauchen wir auch wohnortnähere und mehr Stützpunkte außerhalb des jetzt geltenden Omnibus-Prinzips. Besten Dank.
Vielen Dank, Herr Hölzel. Wir sind am Ende hier unserer Eingangsstatements. Vielen Dank dafür. Wir haben uns darauf geeinigt, dass es eine erste Fragerunde mit 23 Minuten gibt, nach dem üblichen Schlüssel innerhalb der Fraktionen. Die Zeit wird insgesamt für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen. Die Antwortzeit der Bundesregierung wird hier nicht mit angerechnet. Die SPD beginnt mit 7 Minuten. Frau Boschmann, bitte.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an die Sachverständigen, auch an die Vorlagen, die Sie uns schon geliefert haben, schriftlich. Wir haben das ja bereits im Koalitionsvertrag, hat es bereits das Thema Einklang gefunden. Und wir haben uns jetzt mit der Ampel auch noch mal hingesetzt und ein Papier entworfen, was auch noch mal halt die Meinung so etwas übereinbringen soll und unsere Forderung noch mal klar machen soll. Ich glaube, dass wichtig ist, halt, wie unsere Überschrift ist, dem Sport eine sichere Heimat zu geben und das allumfassend. Und dass wir alle gemeinsam jetzt auch in das Thema noch intensiver einsteigen. Und uns ist bewusst dabei, dass wir nicht jetzt, sage ich mal, alle zu Tätern machen, sondern dass es auch gute Fachverbände gibt oder auch gute Landesverbände, die sich das Thema schon sehr intensiv gewidmet haben und sich damit auseinandersetzen und auch einen guten Weg gefunden haben. Ne? Trotzdem ist halt nicht alles manchmal so gut, wie es scheint, oder kommt immer wieder ans Licht, dass es noch Handlungsbedarf gibt. Und dem wollen wir jetzt halt gemeinsam auch vorbeugen. Und ich hätte zwei Fragen an Frau Schenk. Das eine, Sie sprechen von Kultur. Ich halte das für sehr, sehr wichtig, dass wir also jetzt nicht nur schriftliche Vorgaben machen und die Leute zu irgendwas zwingen. Ich glaube, das bringt im Endeffekt sehr wenig. Man muss immer ein Gerüst irgendwo schaffen, aber dann muss man diese Kultur leben. Ich vergleiche das manchmal mit ein bisschen mit den Frauenwitzen und sexualisierender Anspielung, die es mal gab. Das ist halt heute nicht mehr en vogue. Also das akzeptiert die Gesellschaft insgesamt, es gibt immer Ausnahmen, aber akzeptiert die Gesellschaft nicht mehr. Und so müsste es auch im Sport sein, dass wir sagen, also ganz klar eine Kultur schaffen, die Fehlverhalten nicht toleriert. Und wie sehen Sie das, wie wir das hinbekommen? Und eine funktionierende Integritätsarchitektur. Frau Schenk, wie schaffen wir das hinzubekommen? Wir haben gerade gesagt, müssen wir Gutachten machen oder können wir aus den vielen Sachen, die wir schon haben, vielleicht auch etwas zusammenpuzzeln, um einen Start zu kriegen jetzt nochmal, einen gemeinsamen Start und so eine Architektur als Hilfestellung auch erstmal hinzubekommen. Und an Athleten Deutschland, Sie sind ja in dem Prozess jetzt das Zentrum Safe Sport stark eingebunden auch. Und hat man daraus schon lernen können, dass wir sagen können, wir können das Thema Integrität jetzt in die bestehenden Gruppen auch nochmal einspeisen und so auch nochmal stark machen und an verschiedenen Punkten nochmal arbeiten, sodass wir ein Gesamtgefüge für alles bekommen. Danke.
Ich bitte um die Antworten mit Blick doch auch auf die Antwortzeiten, auf den anderen noch ein kleines bisschen Redezeit anzulassen. Wer möchte beginnen?
Ich fange an, versuche mich kurz zu halten, dass der Maximilian auch noch was abkriegt von der Zeit. Das eine ist bei der Kultur, dass Fehler nicht toleriert werden, wobei das schon im Kleinen anfängt. Ja, es fängt mit einem sexistischen Witz an und endet dann ganz woanders. Also auch da muss sofort was gesagt werden. Das Entscheidende ist aber, dass viele Menschen gerade bei sexualisierter Gewalt, aber auch bei anderen gar nicht sich sicher sind. Ist das überhaupt Fehlverhalten, unerlaubtes Verhalten? Also da fängt die Aufklärungsnotwendigkeit schon an. Und das Zweite ist die Zivilcourage, die es anscheinend braucht, um dann auch was zu sagen. Und das ist ganz entscheidend. Ich erzähle immer, kann es hier nur andeuten, das Märchen des Kaisers neue Kleider. Was wäre dem Kaiser erspart geblieben, wenn schon sein erster Kammerherr Zweifel geäußert hätte, dass es dort überhaupt Stoff gibt? Ja, und dann ist es nachher erst das Kind. Und ich sage in Vorträgen immer, ihr müsst das Kind sein. Ihr müsst den ersten Zweifel äußern, da helft ihr dem Betroffenen und euch selber und der Sache. Und was mir ganz wichtig ist, auch nochmal zum Thema Kultur. Wir haben auf Neudeutsch ein People's Business. Es geht um Menschen. Deshalb würde ich auch nicht mit Strafrecht drohen und Compliance-Management-Systeme brauche ich für Bayern München, aber nicht für die kleineren Verbände und Vereine. Das muss man immer sehr, sehr deutlich sagen. Man muss die Menschen mitnehmen. Die meisten sind ehrenamtlich. Auch das ist ein Teil der Kultur. Nicht drohen, sondern motivieren. Und die meisten kommen ja mit einem guten Willen rein, sagen, es geht darum, Menschen zu schützen, euch zu schützen, aber auch eure Schützlinge zu schützen. Und zur Frage der Architektur. Ich glaube, dass im Moment dieses am Bewusstsein und an der Kultur arbeiten wichtiger ist, als jetzt ganz große Strukturen sich vorzustellen, sondern zu schauen, was haben wir schon. Ich habe ja sowohl den Turnerbund als auch den DOSB vor über 8 Jahren beraten. Das sind ja die Dinge, die teilweise ich entworfen habe. Das muss fortgeschrieben werden, es muss vereinheitlicht werden und verteilt werden. Wenn einer Good Governance-Beauftragte sagt, der nächste sagt Ombudsmann, der nächste sagt Ethikbeauftragter und alle meinen dasselbe oder ganz was anderes, ist auch das störend. Harmonisieren, zusammenbringen.
Ja, vielen Dank. Für die Frage zum Zentrum für Safe Sport. Also ich würde vielleicht einfach mal teilen, was wir beobachten oder was wir die letzten Jahre beobachtet haben. Und wird jetzt mal bewusst Anti-Doping-Kampf und auch Spielmanipulation davon ein bisschen ausnehmen. Dafür gibt es also gerade im Bereich Anti-Doping sind wir in Deutschland sehr, sehr gut aufgestellt. Was wir aber im Bereich Safe Sport gelernt haben, ist, dass wir vor allem im Bereich Prävention und Intervention Herausforderungen haben, nämlich im Bereich Prävention, bei der Risikoanalyse, bei der Standardsetzung, beim Thema Zertifizieren von Konzepten, Prozessen, auch Personen und vor allem dann auch im Bereich Evaluierung. Also dann am Ende auch Konzepte oder Umsetzungen evaluieren, überprüfen, damit Verbände auch sich kontinuierlich weiterentwickeln können. Und im Bereich Intervention geht es ja darum, niedrigschwellige, betroffenenzentrierte Meldewege zu etablieren und dann sichere Prozesse aufzubauen, damit dann eine Untersuchung folgen kann und dann im Zweifel eine Konsequenz. Und das muss auch nicht immer eine Bestrafung sein, darum geht es ja gar nicht, sondern es muss auch nicht immer unabhängig oder außerhalb des Systems passieren. Ganz viel passiert auch innerhalb des Systems, aber Betroffene brauchen sozusagen die Option auf sichere Prozesse. Und da muss einfach gewährleistet sein, dass dann auch eine Konsequenz erfolgt. Es kann ja auch um Korrekturmaßnahmen gehen, wenn es Fehlentwicklungen gibt. Es kann ja auch darum gehen, Mediation einzuschalten. Und diese Herausforderung, dass wir auch unterschiedliche Qualitätsniveaus haben, ein großes Gefälle, was die Sportstrukturen, wie die Sportstrukturen arbeiten, also Spitzenverbände, Landessportbünde. Landessportbünde sind sehr, sehr gut aufgestellt in Teilen. Diese Herausforderung, die können wir gut übertragen auf andere, vielleicht verwandte Phänomenbereiche. Also gerade das, was wir auch alles mitbekommen, im Bereich Mobbing, vielleicht menschenrechtliche Risiken. Also immer da, wo es um den Schutz von Personen geht. Und da ist eben dann auch die Verbindung auch zu den Good Governance-Fragen gegeben. Das heißt, dort womöglich unterschiedlichen Risiken mit einem ähnlichen Instrumentarium begegnen. Und weil gerade so viel parallel läuft und so viel auch nicht nutzerzentriert läuft, so viel Stückwerk herrscht. Im Spitzensport, im Breitensport sind das ganz andere Herausforderungen, das ist natürlich klar. Deshalb sagen wir, lasst uns die kurzfristigen Handlungsbedarfe angehen, da wo wir jetzt handeln können, aber gleichzeitig auch nicht die Strategie außer Acht lassen, sonst verzettelt sich alles und es bleibt so unübersichtlich, wie es jetzt gerade ist. Das sind ja auch am Ende Synergieeffekte und Effizienzgründe, dass man nicht mehrere Strukturen.
Vielen Dank. Punktlandung. Ich bitte die Fraktion der CDU, CSU um ihre Fragen. 6 Minuten mit Fragen und Antworten.
Herr Vorsitzender, meine Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zunächst unseren heutigen Sachverständigen ganz herzlich danken für ihre wirklich ausnahmslos hochinteressanten, einblickgebenden und auch sehr wichtigen Stellungnahmen, die Sie heute uns gegeben haben, aber ja auch schon im Vorfeld. Meine ersten beiden Fragen richten sich an die Vertreter des Bundesinnenministeriums. Zum einen Mal war ja vor 4 Tagen den Medien zu entnehmen, dass das Bundesinnenministerium die Einrichtung einer unabhängigen Integritätsstelle plant. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es etwas schade, gelinde formuliert, dass Sie dies unmittelbar vier Tage vor dieser heutigen Sportausschusssitzung veröffentlichen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einerseits ein mangelnder Respekt gegenüber den Sachverständigen, andererseits auch gegenüber dem Sportausschuss, nachdem ja bekannt war, dass dies das Hauptthema der heutigen Sportausschusssitzung sein wird. Meine Frage ist nun die, mit wem haben Sie diese Idee dieses Projektes der unabhängigen Integritätsstelle entworfen? Was sind die konkreten Aufgabenstellungen dieser Stelle? Wann wird der Sportausschuss wieder mit dieser Thematik befasst? Oder wann gedenken Sie, den Sportausschuss über diese Idee zu informieren? Und welche Aufgaben soll diese Stelle konkret haben?
Herr Rüge, bitte.
Ja, auch von uns ganz herzlichen Dank an die Expertinnen und Experten für die Stellungnahmen hier und auch für das Engagement bei dem Thema Integrität und Good Governance im Sport. Ich glaube, das ist uns allen eine Herzensangelegenheit, weil wir alle den Sport so mögen und lieben und seine gesellschaftliche Bedeutung so wertschätzen. Herr Mayer, ich muss ganz ehrlich sagen, ich lese nicht alles, was in Zeitungen steht, aber mir ist die Berichterstattung darüber verborgen geblieben. Also zu dem Thema Integrität. Natürlich ist das für uns auch ein Thema von überragender Bedeutung. Wie Sie alle wissen, steht in dem Koalitionsvertrag, der für uns natürlich als Regierung Richtschnur unseres Handelns ist, das Zentrum Safe Sport drin, was hier ja auch zahlreich jetzt schon erwähnt worden ist. Wir arbeiten derzeit in einem Stakeholder-Prozess, an dem auch einige der hier anwesenden Expertinnen, aber auch viele andere mehr, auch die Fraktionen des Deutschen Bundestages eingeladen sind, daran, dieses Zentrum für Safe Sport zu entwickeln. Im Kern dieses Zentrums wird der Kampf gegen sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch stehen. So, wir haben immer gesagt, und das haben auch, soweit ich das richtig gelesen habe, das ist mir bekannt, ein Papier der Ampelkoalitionäre, so vorgeschlagen, dass Sie sich vorstellen könnten, dass aus diesem Prozess des Zentrums Safe Sport so etwas wie eine Integrity Unit entstehen könnte. Das gibt es in vielen anderen Ländern auch. Auch Athleten Deutschlands hat sich dafür stark gemacht.
Weitere Fragen, Herr Mayer?
Ja, eine zweite Frage möchte ich an die Vertreter des Bundesinnenministeriums richten. Die Kritik unserer Sachverständigen war ja teilweise sehr harsch. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe beispielsweise noch nie so eine prägnante und auch prononzierte Stellungnahme von Athleten Deutschland e.V. gelesen wie diese. Herr Klein war jetzt auch aufgrund der ihm innewohnenden Zurückhaltung und auch des Charmes, den er zum Ausdruck bringt, etwas milder, was seine mündliche Stellungnahme anbelangt. Aber die schriftliche Stellungnahme, die lässt ja an Kritik nichts vermissen und auch die Stellungnahme von Transparency International. Wie gedenkt denn das Bundesinnenministerium mit diesen doch sehr harschen Vorwürfen, was den teilweise wortwörtlich den Flickenteppich, Stellungnahme Transparency International, Seite 7, oder auch den Wildwuchs an Wildwuchs haben Sie, Wildwuchs war Seite 7, wenn ich es richtig im Kopf habe, Frau Schenk, und Flickenteppich war Seite 7 der Stellungnahme von Athleten Deutschland e.V. Nur mal Beispiele, wie denken Sie mit dieser doch sehr massiven Kritik umzugehen?
Herr Rüge.
Ja, vielen Dank. Ich teile Ihre Lesart da, wie Sie sich nicht wundern werden, nicht ganz. Also natürlich habe ich diese Stellungnahmen auch gelesen. Man kann sich dann fragen, wer der Adressat einer solchen Kritik ist. Aber da mag jeder für sich selber interpretieren, wie er das interpretieren möchte. Für uns ist klar, das haben ja auch einige der Experten, insbesondere Herr Czeke, auch erwähnt, die Integritätskriterien spielen schon jetzt bei der Verbändeförderung, bei unserer Spitzensportförderung eine große Rolle. Sie werden schon jetzt bei den Verbänden abgefragt. Keine Frage, auch bei der Reform der Spitzensportförderung, die auf dem Weg ist, werden wir Integritätsstandards entwickeln, werden sie dort einfließen lassen. Dieser Prozess greift Hand in Hand mit dem Stakeholder-Prozess Safe Sport, wo diese Integritätsstandards eine ebenso große Rolle spielen werden. Und natürlich prüfen wir auch, inwiefern die Verletzung von solchen Integritätsstandards durch die Verbände dann im Folgeprozess auch Sanktionen und Konsequenzen zur Folge hat.
Meine nächste Frage richtet sich an Herrn Dr. Hölzl. Lieber Dr. Hölzl, Sie haben ja sehr anschaulich dargestellt, was der Deutsche Turnerbund alles schon unternimmt im Bereich Good Governance, Compliance, Kampf gegen sexualisierte Gewalt, gegen psychische Gewalt im Sport, im Turnen. Sie haben aber auch natürlich zu Recht darauf hingewiesen, der Turnsport steht natürlich auch in einem starken internationalen Wettbewerb. Und diese Phänomene und diese schrecklichen Ereignisse gab es ja nicht nur in Deutschland, was das Thema sexualisierte Gewalt, psychische Gewalt im Turnen anbelangt, sondern gab es ja in teilweise noch sehr dramatischerer Form in anderen Verbänden international. Wie ist denn aufgrund Ihrer Expertise die Vorgehensweise auf internationalem Parkett mit diesem Thema? Ist die Sensibilität, die Bewusstseinsbildung in den anderen, auch konkurrierenden Ländern ähnlich weit ausgeprägt wie in Deutschland?
Herr Hölzl, bitte.
Ist es nur teilweise. Es gab im Rande der Weltmeisterschaft in Liverpool im vergangenen Jahr erstmals einen internationalen Kongress, ein Symposium von der FIG zum Thema Safe Sport. Und es war bezeichnend, wer daran teilgenommen hat. Und es waren insbesondere die westeuropäischen Länder, auch skandinavischen Länder, westeuropäischen Länder, mit Abwesenheit geglänzt haben, zum großen Teil der arabische Bereich und auch Russland, China, leider auch südamerikanischer Bereich. Und so zieht es auch wie ein roter Faden durch. Wir haben ja als ein Beispiel die Forderung, das Startalter von 16 auf 18 Jahren international hochzuschrauben, weil wir glauben, dass man gerade im Pubertätsbereich dann auch die Übungen entschlanken könnte und man den Kindern und den Jugendlichen was Gutes tun würde, wenn man den Prozess nach hinten rausschiebt. Auch da ist es so, dass gerade China und Brasilien allerdings auch sich stark dagegen aussprechen. Die FIG als internationaler Verband tut sich damit schwer, allerdings gerade im Gerätturnen Frauen, das hier besonders neben der rhythmischen Sportgymnastik im Zentrum des Geschehens steckt, hat eine Führung aus Italien, die dieses Thema sehr deutlich sieht und auch platziert. Der ist es auch zu verdanken, dass es dieses Symposium gab. Wir haben jetzt vor wenigen Wochen die Generalsekretärinnen und Generalsekretäre der europäischen Verbände zu Gast gehabt, um auch dieses Thema zu diskutieren, stehen da im engen Austausch, gerade auch mit der Schweiz beispielsweise. Wo die Reise langfristig hingeht, das wissen wir nicht, aber die Mehrheitsverhältnisse sind gerade noch sehr bewahrend und nicht gerade im Sinne einer offensiven Verbandspolitik.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Hölzl. Ich darf eine Frage an Herrn Professor Dr. Czerki richten, und zwar, wie Ihre Einschätzung ist, was die Notwendigkeit der stärkeren Implementierung von Sanktionsmöglichkeiten im Bereich Good Governance im Ordnungsrecht anbelangt. Ob Sie hier mit dem Status quo zufrieden sind, beziehungsweise ob Sie noch weiteren Handlungsbedarf sehen.
Herr Professor, mit Blick auf die Uhr.
Ich sehe den Handlungsbedarf erst einmal bei dem regelaufstellenden Verband, der auch zuerst dran ist sozusagen und der am Ende auch in einer Rechtsbeziehung, sei es über eine Mitgliedschaft oder aber über eine ehrenamtliche Tätigkeit eines dort eingesetzten Ehrenamtlichen ist und der möglicherweise Grenzen auch überschritten hat. Aber wenn da das Instrumentarium eben noch nicht hinreichend ist, insbesondere die Tatbestandsebene, auch die Rechtsfolgenebene, aber auch am Ende des Tages auch die Art und Weise, ob sich der Betroffene, dem ein Vorwurf gemacht wird und dem man auch den Prozess in Anführungszeichen machen möchte, wenn da die Statuten nicht hinreichend rechtlich valide sind, dann ist das schon die erste Ebene, wo es schwierig wird, um dann effektiv durchzuziehen. Es geht auch um die Verdachtsphase, wo man häufig auch schon einschreiten muss, gerade in dem femininen Bereich sexualisierte Gewalt, wo man also auch bevor ein Urteil oder eine Entscheidung getroffen ist, schon aus Verdachtsgründen jemanden sozusagen aus dem Verkehr ziehen muss, bis der Sachverhalt dann auch abschließend bewertet worden ist. Und auch da sehe ich deutliche Lücken im Instrumentarium der Verbände und da besteht Nachbesserungsbedarf.
Vielen Dank. Als kurze Bemerkung, Frau Schenk müsste um 15.45 Uhr hier uns verlassen. Deswegen nur noch mal 10:45 bis 10 vor, alles klar. Dann bitte ich die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen um ihre Fragen. Herr Emmerich, bitte.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Sachverständige. Es ist ja so, dass man, wenn man sich diese ganze Frage von Good Governance auch im internationalen Vergleich anschaut, dass wir da wirklich noch sehr im Hintertreffen sind und da einiges an Nachholbedarf haben. Wir haben jetzt als Ampelkoalition mit dem Safe-Sport-Zentrum aber da einen guten Schritt in eine andere Richtung gemacht und sind da auch willens, wirklich da mit anderen Ideen auch, wie wir sie jetzt nochmal aufgeschrieben haben, wirklich Fortschritte zu machen, weil es überhaupt nicht mehr wegzudiskutieren ist, dass hier ein großer Handlungsbedarf besteht. Meine Frage, ich habe ein paar Fragen. Ich würde mal anfangen mit Ihnen, Frau Schenk, und zwar mit Blick auf Ihre Stellungnahme. Da schreiben Sie ja von Tone from the top, dass man also ein gutes Beispiel geben muss von oben. Und Sie schreiben da auch, dass es ganz wichtig ist, dass man gerade auch mit Blick auf Veranstaltungen, Sportgroßveranstaltungen zum Beispiel, auch diese Themen von Integrität und Good Governance schon vorbildlich nach vorne pusht. Da wäre meine Frage, was könnte oder welche Erwartungen sind da zum Beispiel an die Euro 24 nächstes Jahr, damit das auch wirklich an dieser Stelle zum Beispiel so gelingen kann? Genau, das wäre mal.
Frau Schenk, bitte.
Ja, vielen Dank. Also bei der Euro haben wir jetzt gerade in den vergangenen, ich muss sagen, Monaten ganz heftig darum gerungen, die Grundlagen für ein Menschenrechtskonzept, nämlich erstmal die Risikoanalyse, in trockene Tücher zu kriegen. Am Montag kommender Woche findet das Dialogforum des DFB statt. Ich habe gerade das Programm geschickt bekommen. Ich hoffe, dass dort dann endlich das Ergebnis vorgestellt wird als Zwischenschritt, weil dann geht eigentlich die Konzeptentwicklung erst los für das Menschenrechtskonzept. Was ich in diesem Prozess festgestellt habe, ist, dass wir nicht nur im Sport in Deutschland, sondern generell in Deutschland, ich rede ja mit Bund, Ländern, Städten und so weiter, ein großes Defizit haben für das Verständnis, was heißt eigentlich Menschenrechte, was heißt Menschenrechtskonzept und was heißen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die ja unzweifelhaft inzwischen im Sport angewendet werden. Auch hier eben, Safe Sport ist ein Thema von Menschenrechten im Sport. Also wenn die FIG das macht, was das IOC in seinem Strategic Framework ja vorgibt, dass auch die internationalen Spitzenverbände ein Menschenrechtskonzept machen sollen, dann kommen sie darüber genau zu den Themen, die wir hier eben diskutiert haben. Und das muss in die Köpfe rein. Ich muss jetzt leider gleich weg, weil wir die erste Sitzung morgen früh um 9 des Menschenrechtskomitees des IOC haben. Dort stehen solche Themen auch auf der Tagesordnung. Da wird sehr systematisch dran gearbeitet. Hier fehlt es teilweise wirklich am Grund-Know-how und an der Bereitschaft, systematisch die ganzen Menschenrechtsthemen, die sich immer kreuzen mit Good-Governance-Themen, in Angriff zu nehmen. Auch Doping, wenn ich die gesundheitlichen Auswirkungen von exzessivem Doping sehe, ist ein Menschenrechtsthema. Also das gehört sowieso alles zusammen, auch die ganze Frage Missbrauch, Abhängigkeiten und so weiter tauchen in den unterschiedlichen Bereichen auf. Und noch ganz zum Schluss war jetzt nicht die Frage, sorry, muss ich schnell sagen, eine wichtige Vorschrift, die wir sportrechtlich brauchen, ist, dass kein Trainer mit einer Athletin eine Beziehung anfangen darf. Da müssen sie auseinandergebracht werden. Wenn das nicht gelingt, können wir uns das ganze Safe Sport Zentrum schenken. Das kann man privatrechtlich, arbeitsrechtlich absichern. Aber da fangen ein Teil der Probleme an. Lesen Sie sich die Urteile aus Kiel vom Schwimmen durch. Ist eine Katastrophe. Da müssen wir als erstes ran.
Danke, Frau Schenk. Okay, wir können es ja in die zweite Runde mitnehmen dann. Ne? Na, alles klar. Gut, dann würde ich die Fraktion der AfD um ihre Fragen bitten. Herr König, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an Sie, liebe Sachverständige, für die wirklich sehr umfangreichen Stellungnahmen. Und in den Stellungnahmen gibt es ja nun teilweise, also ich sage mal, über die Diagnose, Analyse ist man sich ja weitestgehend einig, aber es gibt sehr unterschiedliche Ansichten, wie man das Thema angehen sollte, wie Lösungen aussehen könnten. Auf der einen Seite da sehr vehement von Frau Schenk vertreten, eben halt diese eine zentrale und unabhängige Ansprechstelle zu haben. Auf der anderen Seite werden aber auch in anderen Statements für die verschiedenen Aufgaben Strukturen gefordert, was es denn am Ende zu einer ziemlichen Zersplitterung führen würde. Und jeder Verband würde diese Strukturen, wenn er sie vorhalten müsste, enorme Ressourcen an Personalzeit und Geld halt binden. Deshalb nur als Vorbemerkung würden wir eben halt diese Lösung, die auch Frau Schenk propagiert hat, bevorzugen, dass das Thema Good Governance im deutschen Sport wirklich zentral von einer Stelle bearbeitet und gesteuert wird. Also ich mache mal einen schönsten Neudeutsch, Zentrum für Safe and Good Sport vielleicht oder so, damit die Verbände, die einzelnen Fachverbände bei dem Thema entlastet werden, weil die können nicht alle das ganze Know-how was grundlegend ja fehlt, wie Frau Schenk feststellt, sich selber alle erarbeiten. Und ich bitte mal alle Stakeholder an der Erarbeitung einer wirklich konsistenten Strategie für dieses Thema. Ja, wo es denn am Ende, wie gesagt, auf möglichst eine zentrale Stelle rauslaufen sollte. Niedrigschwellig, haben wir auch schon festgestellt. Ich habe aber mal eine konkrete Frage an den DOSB, also an Frau Möller und Herrn Arnold und danach noch an Herrn Klein. Wenn man jetzt mal den Anti-Doping-Bereich wegnimmt, die Sportmanipulation und die Integritätschecks bei Entsendung, wie viele Vorgänge oder Vorfälle, die in den Bereich Good Governance fallen, hat es denn durchschnittlich in den letzten Jahren überhaupt gegeben?
Herr Arnold, Frau Möller, Herr Klein, mit Blick auf die Uhr.
Also wir können natürlich nur für den DOSB-Bereich sprechen, nicht für die, für den gesamten Sport und für die Gruppe der Verbände. Und da ist es so, dass ich würde jetzt mal schätzen, in dem Bereich vielleicht 5 Meldungen pro Jahr eingegangen sind beim DOSB, die den DOSB betreffen. Es gibt natürlich auch noch Meldungen, die als Falschmeldungen kommen und an einer Unzuständigkeit des DOSB landen, die dann ein Stück weit bearbeitet werden, aber nicht den DOSB betreffen.
Herr Klein? Also ich kann jetzt auch nur für die Zahlen sprechen, die bei Athleten Deutschland eingegangen sind. Wir haben das mal letztes Jahr 1. Januar bis 31. Oktober ausgewertet. Das waren etwa 180 Kontaktanfragen von Rat- und Hilfesuchenden. Da waren es etwa 52% interpersonale Gewalt, 3% Corona-Regelungen, 13% Nominierungen, also Nominierungsfragen und Streitigkeiten, 25%, was das Thema Athletenvertretung betraf und 7% sonstige Anfragen. Was wir eben beobachten, ist auch, dass es eben kein standardisiertes Fallmonitoring geht. Also wir diskutieren das jetzt bei SafeSport, dass es eben über die verschiedenen Anlaufstellen hinweg keine Systematik gibt, wie überhaupt Meldungen ausgewertet werden, um auch ein Lagebild zu entwerfen, um auch über die Zeit hinweg festzustellen, ob sich da was verändert, ob Interventionen auch greifen. Das gilt natürlich auch für andere Meldungen und Phänomenbereiche, weil, wie Silvia Schenk das gesagt hat, das ist ja der Ansatz, es hängt alles miteinander zusammen. Sie brauchen für alles eine Risikoanalyse. Und da ist auch wichtig, wollte ich noch mal sagen, die Verbände, ohne die Verbände geht das nicht. Sie müssen ganz, ganz viel Präventionsarbeit leisten, Kulturfragen, das haben wir alles besprochen. Nur wir sagen schon, in manchen Bereichen kann nicht jeder Verband diese hochspezialisierte Expertise vorhalten. Da reden wir halt über Synergieeffekte, Effizienzgewinne, wenn wir auch Strukturen zusammenfassen.
Vielen Dank. Ich würde die Fraktion der FDP um Ihre Fragen bitten. Herr Hardewig, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch von unserer Seite an Sie als Sachverständige einmal für die Analysen vorher, aber auch die bisherigen Ausführungen. Ich würde mit dem Thema oder mit Fragen an den DOSB beginnen zu den Integritätschecks, was auch in der schriftlichen Stellungnahme ja schon mal ausgeführt wurde, wo Sie mit der Firma Sportradar Germany GmbH zusammenarbeiten, wo drin steht, dass Sie einerseits auch potenzielle oder vor Olympia oder vor Nominierungen entsprechend die Sportlerinnen und Sportler gecheckt haben, aber natürlich auch das Thema vor Mitgliederversammlungen auch für potenzielle herausgehobene Personen im Verband. Da würde mich interessieren, können Sie da nochmal auf die konkreten Kriterien eingehen und ob da auch Leute regelmäßig durchgefallen sind durch einen entsprechenden Integritätscheck.
Herr Arnold, Frau Müller.
Genau, also ich kann gerne dazu mal kurz ausführen. Das Ganze haben wir ja das erste Mal vor Tokio 2020 eingeführt. Das sind es ja auf den 3 Themenfelder, die wir ja auch in der Stellungnahme aufgeführt haben, beschränkt. Also sexualisierte Gewalt, das Thema Doping und Wettbewerbsmanipulation und der Gedanke dahinter ist eben vor allen Dingen der Schutz der Athletinnen. Das Ganze ist so aufgebaut, dass es natürlich auch mehrere Schleifen darin gibt, weil es natürlich auf der anderen Seite auch darum geht, den Schutz der jeweilig zu prüfenden Personen damit mit zu berücksichtigen und mit im Blick zu haben. Sodass wir bisher eben so die Situation hatten, dass Ergebnisse in einem hochvertraulichen und datenschutzrechtlich geprüften System an Herrn Arnold übermittelt wird und es dann eben auch noch unsere Ethikkommission als weitere Prüfschleife dahinter gibt und natürlich den Betroffenen, wenn es jetzt einen Bericht gäbe, die Möglichkeit der Stellungnahme dazu gegeben wird. Das ist ja allein rechtsstaatlich auch die Prinzipien, die wir natürlich auch damit beachten. Und dem ganzen System haben wir bisher eben so eigentlich eher die positiven Wirkungen gehabt, dass es immer Aspekte gab, die zu einer Sensibilisierung geführt haben. Es ist auch ganz klar, dass es eben nicht darum geht, direkt die extremste Situation der Nichtnominierung im Blick zu haben. Da sind wir auch beim Thema natürlich auch ein abgestuftes System dahinter. Aber in den bisherigen Erfahrungen, die wir dazu gemacht haben, ist eben vor allen Dingen darum geht, dass wir einfach auch Hinweise geben konnten, gerade auch wenn es um vergangene Aspekte geht. Ich sage nur mal soziale Medien, die natürlich ein großes Spektrum auch aufgezeigt haben und wir dort immer sehr positive Kontakte haben, wenn es eben in den direkten Dialog mit den Betroffenen gegangen ist. Also Ergebnis bisher, dass es zu keiner Nichtnominierung von einer Person geführt hat.
Okay, danke. Okay, also würden Sie in die nächste Runde mit reinnehmen. Prima. Gut, dann sind wir hier am Ende der ersten Fragerunde. Wir hätten jetzt noch einmal die Möglichkeit für eine zweite Fragerunde, wo jeder Fraktion 3 Minuten zur Verfügung stehen. Hier wird aber die Antwortzeit der Bundesregierung mit integriert. Fraktion der SPD beginnt. Frau Boschmann.
Danke, Herr Vorsitzender. Ich hätte noch mal Fragen an Athleten Deutschland. Herrn Klein, Sie hatten in Ihrer Stellungnahme geschrieben, dass es oftmals nicht gelingt, mit Fehlverhalten gut umzugehen. Also so jetzt nicht generell, aber schon, dass es für Sie halt, dass es Ihre Einschätzung ist. Und das liegt vielleicht an der, also woran liegt es? An der unterschiedlichen Vorgehensweise, dass dieser Prozess vielleicht nicht so standardisiert ist. Und gibt es denn überhaupt da einen idealen Prozess, den wir schon haben, den man dann aufsetzen könnte, wo man sagen könnte, also so stellen wir uns das vor, als, sage ich mal, grob Standard für alle Fälle, die vorfallen. Und dann muss man vielleicht dann, sage ich mal, individuell gucken, sodass man allen so eine Hilfestellung geben kann? Oder wie schätzen Sie das ein?
Klein, bitte.
Also es ist erstmal so, dass hinweisgebende Personen und Betroffene Wahlfreiheit brauchen. Das heißt, es gibt die Anlaufstellen im organisierten Sport. Gerade die Landessportbünde betreiben da seit Jahren gute Arbeit, sehr gute Arbeit, sind hauptamtlich aufgestellt. Wir beobachten eben aber das Gefälle. Und es gibt auch genug hinweisgebende Personen, betroffene Personen, die solche internen Anlaufstellen nicht als unabhängig wahrnehmen, sie möglicherweise auch der Organisation des Täters, der Täterin zuordnen im Bereich sexualisierte Gewalt. Es gibt aber auch zum Beispiel oftmals kein Bewusstsein, dass es überhaupt Anlaufstellen im Sport gibt. Das heißt, für Betroffene braucht man mindestens einen sicheren Prozess, wo sichergestellt ist, dass erstens diese Anlaufstelle niedrigschwellig, zielgruppengerecht und breit kommuniziert ist. Dort kann man dann eine Meldung machen, sowohl für Hinweisgeber als auch für Betroffene. Und dann muss einfach sichergestellt sein, dass auf diese Meldung, dass die nicht versandet, dass dann was passiert. Dass eben, in der Schweiz wissen wir, da wird dann geprüft, ist eine Untersuchung zum Beispiel nötig. In Kanada gibt es da auch vorgezeichnete Prozesse. Dann kann es eine Untersuchung geben. Und darauf können dann eben Konsequenzen folgen. Das können dann Sanktionen sein, das können Korrekturmaßnahmen sein, das kann vielleicht Mediation sein. Und am Ende geht es auch um das Thema Abhilfe. Also das ist ja auch etwas ganz Wichtiges, was im Bereich dieser im Umgang mit menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten ist. Es muss Wiedergutmachung geleistet werden. Es müssen Abhilfemechanismen parat stehen. So, und diesen sicheren Prozess brauchen wir. Und weil es dann aber natürlich noch andere Möglichkeiten und Wege gibt, brauchen wir eine geordnete Verfahrensweise, ein Zuständigkeitssystem, ein Fallzuständigkeitssystem. Weil es kann ja auch nicht sein, dass es auf der Last oder dass es die Last auf den Schultern von Betroffenen oder Hinweisgebern ist, zu erkennen, ob sie sich jetzt zuerst an die sportinternen Stellen wenden, dort in eine Sackgasse geraten, dann merkt man, da ist Befangenheit da, da geht es nicht weiter, da ist keine Zuständigkeit und dann muss ich meine Geschichte doppelt erzählen, nochmal an den unabhängigen Mechanismus. Also da braucht es eine gute Verzahnung und das diskutieren wir jetzt gerade beim Zentrum für Safe Sport und wir glauben, das kann man durchaus auch erweitern auf andere Phänomenbereiche.
Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion der CDU-CSU. Herrn Günzler, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Frage richtet sich an Herrn Professor Scherke. Sie haben ja in Ihrer präzisen Stellungnahme, die Sie auch aus juristischer Sicht gemacht haben, einen besonderen Handlungsbedarf beschrieben darin, dass es zum Teil, ich zitiere, höchst unterschiedliche bzw. voneinander abweichende Tatbestände und Rechtsfolgen gibt. Und man sollte das anpassen und harmonisieren. Könnten Sie da vielleicht mal so ein, zwei Beispiele nennen, dass man das mal fassen kann, und schlagen dann vor, dass es auch schuldrechtliche Vereinbarungen geben soll? Was kann ich mir als Hobbyjurist darunter vorstellen, was dort vereinbart werden könnte? Und wenn Sie noch Zeit haben, Sie haben ja auch angesprochen, dass wir Compliance-Systeme bei kleineren Vereinen brauchen, natürlich mit einem anderen Anspruchsgrad. Sehen Sie die Möglichkeit, wie DOSB, Fachverbände oder wer auch immer den Verein helfen kann? Also wir finden ja jetzt kaum noch Ehrenamtliche, die dann noch ein Compliance-System schaffen wollen, sollen.
Herr Professor, bitte, mit Blick auf die Uhr.
Ja. Das sind die Defizite in Regelwerken, die, wenn man sich die genauer anschaut, einfach identifiziert werden, wenn man das aus der Praxis betrachtet. Da ist ein Verband, der gegen einen möglicherweise übergriffig gewordenen Trainer, der entweder in Anstellung ist oder ehrenamtlich unterwegs ist, tätig werden will, der aber eben aufgrund der Statuten des Verbandes, der Organisation, Strafkatalog, ist der Tatbestand überhaupt erfasst, welche Rechtsfolge ist denn drin, über ein lückenhaftes Regelwerk verfügt, sodass also ich als, ich sag mal, als zuständiger Vorstand oder Sportgericht eben nicht effektiv durchziehen kann. Das ist das Problem, das ist das Erste aus der Praxis. Was diese schuldrechtlichen Vereinbarungen angeht, nicht jeder, der im Sport unterwegs ist, ist auch Mitglied des regelaufstellenden Verbandes. Das heißt also, dass diejenigen, die eben nicht Mitglieder sind, im Trainerbereich unterwegs sind, dann aber, sei es über den Ehrenkodex des DOSBs, aber eben sich diesen Regeln auch sauber unterwerfen, sodass sie dann zumindest, wenn es schon nicht die vereinsrechtliche Sanktion ist und Interventionsmöglichkeit ist, die dann greift, dann die Möglichkeit habe, über eine schuldrechtliche Vereinbarung, wo sich der Betroffene dann dem, der etwa mit Kindern zusammen trainiert, unterworfen hat, auch den Prinzipien des DOSB-Ehrenkodex, dass ich dann zumindest ihn dingfest machen kann, die Person, und das ist eigentlich das, was gemeint ist in diesem Zusammenhang. Und kleine Verbände oder Vereine, ja, natürlich, das habe ich auch geschrieben in meiner Stellungnahme, ganz ausrollen darf man sowas nicht und auch nicht übertreiben. Eine Hyper-Compliance wollen wir auch nicht, aber zumindest Hilfestellung bieten, so wie es über die Bundesverbände oder die Landesverbände schon erfolgt oder die LSBs, das halte ich für förderungswürdig und das sollte auch passieren.
Vielen Dank. Dann würde ich zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen kommen. Herr Emmerich, mit etwas Großzügigkeit über die 3 Minuten noch als Rest, den Sie zur Verfügung haben.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe noch ein paar Fragen in petto. Zunächst an Sie, Herr Klein, mal den Blick über den Tellerrand zu gehen. Und zwar, was machen denn andere Länder vielleicht auch besser bei diesen Fragen von Good Governance im Sport? Haben Sie da vielleicht auch irgendwie Beispiele, was man sich da konkret abschauen kann?
Herr Klein.
Also wir wissen ja erstmal zum Status der Good Governance, dass es da vor einigen Jahren diesen Good Governance Observer gab, wo deutsche Verbände jetzt nicht so gut abgeschnitten haben und auch weit deutlich abgeschlagen hinter anderen Ländern gelegen haben. Wir würden jetzt aber mal erwarten, dass auch durch die Aktivitäten des DOSB und auch was POTAS vorgegeben hat, sich das in Deutschland durchaus verbessert hat. Was wir jetzt mit Blick auf die Integritätsbemühungen anderer Länder beobachten, ist, dass es da, das sind aber auch kleinere Länder, die haben natürlich auch andere Systeme, da ist auch das sind auch die Sportsysteme natürlich anders. Trotzdem sehen wir da, dass diese Integritätsbereiche zusammengezogen werden. Also ich denke, es ist absolut richtig, dass die Sportorganisationen sowohl von unten als auch von oben sich mit diesen Themen kulturell und auch strukturell befassen, dass es da auch Verpflichtungen gibt, Kodizes gibt. Und es gibt aber dann trotzdem in der Schweiz zum Beispiel oder auch in Kanada diese unabhängigen Mechanismen, die durchaus auch Kompetenzen bündeln, auch in Australien mit Sport Integrity Australia, wo es nicht nur um Einzelfälle geht, also wo Einzelfälle bearbeitet werden können, sondern wo auch sogenannte Environment Assessments gemacht werden, wenn es also Fehlentwicklungen in einer Organisation gibt. Und dort kann dann auch im Zweifel eingewirkt werden. Also das beobachten wir schon. Und da braucht man natürlich diese zentrale Stelle. Die kann aber auch nicht von oben alles diktieren und die kann natürlich auch nicht von oben bis auf die Vereinsebene wirken. Wir sehen aber zum Beispiel in Deutschland durchaus die Herausforderung, dass man auch überhaupt so viele Personen qualifizieren muss. Also man muss natürlich gerade im Ehrenamt auch gutes Personal finden oder Leute finden, die dann sich auch damit befassen. Und da braucht es auch ein einheitliches Qualitätsniveau in der Bearbeitung dieser Fragen. Da fragen wir uns halt, braucht man für jedes Thema 5, 6 Beauftragte oder kann man das nicht bündeln? Muss man auch fördern vielleicht, aber es würde vielleicht schon helfen, wenn man da dann auch ein Monitoring ansetzt, damit eben nicht das Schutzniveau von Ort und Sportart abhängt.
Vielen Dank. Dann hätte ich noch eine Frage an Sie, Herr Arnold, und zwar, wie man es schaffen kann, dass die Integrität, die Förderung davon dann auch wirklich in die Fläche kommt bei den Führungskräften, dass die da in die Verantwortung genommen werden.
Herr Arnold, bitte.
Ja, die Frage ist, wie groß wir den Kreis der Führungskräfte definieren. Also wenn wir über die 90.000 Vereine reden dann und über die ganzen Übungsleiter, wir haben, glaube ich, 650.000 Übungsleiterlizenzen, die im Moment ausgestellt sind. Da müssen wir uns gut überlegen, wie wir das zu einem Bestandteil der Übungsleiterausbildung machen und wie wir dann auch da sicherstellen, dass das nachher eingehalten werden kann. Also es ist schon sehr spezifisch. In den Verbänden, die direkter, ich sag mal, zentrale Maßnahmen steuern oder sowas, ist das deutlich einfacher als nachher in der Fläche. Da geht es dann eher über die Übungsleiterlizenzen. Das ist vielleicht die Möglichkeit, da einen gewissen Standard sicherzustellen. Dort, wo ein Trainer ohne jede Lizenz in irgendeinem Verein arbeitet, ist es noch deutlich viel schwerer, da dran zu kommen und da dahinter zu sitzen.
Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion der AfD noch um Fragen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Als erstes möchte ich noch mal unterstreichen oder das bestärken, was Herr Klein gesagt hat. Also wir bitten auch darum, dass es einheitliche Klassifizierung, einheitliche Einordnung der Vorfälle gibt, damit die halt überall gleich bewertet oder ja, eben halt gleich eingeordnet werden. Sowas wie eine arbeiten bitte alle Stakeholder, sowas wie eine einheitliche Strategie, wie man mit solchen Vorfällen im Good Governance Bereich halt umgeht. Ich habe aber noch eine Frage zu den Integritätschecks, die nun zum ersten Mal für Tokio gemacht wurden. Das haben Sie ja geschrieben und auch gesagt. Es geht dabei, jedenfalls den Ausführungen zufolge, ausschließlich um die drei genannten Felder Doping, Wettbewerbsmanipulation und Sexualdelikte. Oder wird eventuell noch irgendwas anderes gecheckt? Sie hatten jetzt die sozialen Medien erwähnt. Also diese Art von Delikten macht man eher nicht in den sozialen Medien. Und dann noch die Frage, warum die Checks eigentlich durch eine externe Firma Sportradar Germany durchgeführt werden, deren Mutter nun wieder in der Schweiz sitzt. Ist das unbedingt notwendig? Oder gibt es dafür keinen anderen Weg, als eine offensichtlich kommerziell orientierte Firma zu beauftragen?
Wer möchte antworten?
Herr Arnold. Ich würde die Antwort übernehmen. Also zum einen haben wir nur diese drei Bereiche gecheckt, weil wir gesagt haben, es geht um das Schutzbedürfnis der Anwesenden, der Mitglieder von Team D, sowohl der Trainer wie auch der AthletInnen. Und da geht es darum, dass das die drei Bereiche sind, die am ehesten hier einen Gefahrenpunkt darstellen können. Da ging es uns jetzt nicht um irgendwelche Korruptionsfälle in dem Verband. Das betrifft den Athleten dann weniger, sondern es geht darum, den Schutz der Mitreisenden bei unseren Team-D-Mannschaften. Deshalb waren das genau die drei Bereiche. Die haben wir auch im Vorfeld mit der Athletenkommission und mit dem BMI abgestimmt, dass das die Bereiche sind. Wir haben das mit der Ethikkommission gecheckt, haben Beteiligungsprozess gemacht, haben auch mit den Verbänden darüber gesprochen und haben uns dann in die Umsetzung begeben. Wir brauchten eine unabhängige Untersuchung und dafür brauchten wir Fachleute. Und das war dann nach einer Recherche die Firma Sportradar, die das völlig unabhängig macht. Wir erfahren davon auch nicht, wie die Checks ausgehen, es sei denn, ich bekomme eine Meldung und die bekomme nur ich. Und die geht über einen verschlüsselten Weg bei uns ein, weil wir niemanden nach Datenschutz da irgendwie an den Pranger stellen dürfen, solange das dann nicht bei uns gelandet ist. Und dann, wie gesagt, das hat Frau Möller schon erwähnt, gibt es noch ein Verfahren, das danach gefragt wird. Wir werden dann, wenn wir die Recherche beendet haben und die Befragten haben, wenden wir uns dann nochmal an die Ethikkommission und die hilft uns dann bei der Entscheidungsfindung, ob die Person wirklich nominiert werden kann oder nicht.
Vielen Dank, Herr Arnold. Wir hatten nur mal nachgefragt, weil es gab schon mal den Fall, dass im Prinzip eine Sportlerin für ihren Ex-Freund so ein bisschen mit in Haftung genommen wurde vor ein paar Jahren. Und naja, das soll halt nicht wieder vorkommen.
Dankeschön. Ich bitte die Fraktion der FDP, Herrn Hardewig, um seine Fragen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde auch gleich zwei Fragen zusammenstellen. Die erste Frage an Herrn Klein von Athleten Deutschland, weil die meisten der Integritätsfragen ja die Athletinnen und Athleten selbst betreffen und auch nur die Athletinnen und Athleten Integritätsstrukturen mit Leben erfüllen können, im besten Fall mit selbst entwickeln, welche Rolle bisher auch die aktiven Athleten bei diesem Prozess spielen, auch gerade was die Fachverbände angeht, wie da die Situation aussieht, beziehungsweise welchen Beitrag auch die Athleten selbst leisten sollten, um das mit Leben zu füllen oder das weiterzuentwickeln. Und die zweite Frage an Professor Czerki. So vielfältig die Sportlandschaft ist, so vielfältig sind ja auch die Integritätsfragen. Und Sie haben Ihre Mandantschaft ja zum Beispiel viele Fußballvereine zum Beispiel, wo man, wenn man gerade sich zum Beispiel den Fußball anschaut, sehr ein hohes Kommerzialisierungs-, Professionalisierungslevel hat. Welche speziellen Good Governance-Fragen stellen sich da auch bei der Entwicklung von, wo ja sowieso zum Beispiel beim Idealverein relativ wenig Möglichkeiten mehr sind, wenn viele Ausgliederungen stattfinden, welche Besonderheiten gibt es da zu beachten oder was ist da Ihre Philosophie? Vielen Dank.
Herr Klein, Herr Professor, jeweils eine Minute, kurz, knackig.
Ich fange hier an. Vielen Dank für die Frage. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir Athletinnen und Athleten als Expertinnen und Experten aus Erfahrung begreifen, dass sie bringen einen unheimlichen Erfahrungsschatz mit, kennen die Strukturen, kennen die Abläufe. Das Gleiche gilt natürlich auch für Betroffene, gerade im Bereich interpersonaler Gewalt. Und da möchte ich auch nochmal ein Positivbeispiel vielleicht hervorheben beim DTB, der angesprochene Prozess, Leistung mit Respekt. Das ist mustergültig sozusagen, wie da dieser Kulturwandelprozess nach den Vorfällen angegangen worden sind. Und da wurden nicht nur wir als Organisation, sondern auch Athletinnen und Athleten und auch die Athletenvertretung sehr gut eingebunden. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Also so kann es auch gehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil am Ende geht es ja um die Nutzerzentriertheit in Anführungszeichen. Gleichzeitig sehen wir aber auch viele Verbände, die Mitbestimmungsrechte von Athletinnen und Athleten eindämmen, kurze Fristen setzen bei Nominierungsfragen, wo es einfach an Qualitätsstandards fehlt, obwohl Athletinnen und Athleten sehr viel beitragen können. Das Gleiche gilt ja zum Beispiel auch für die POTAS-Kriterien, wo einige Sachen auf dem Papier stehen. Das ist ein Fortschritt, aber das kann man mit Leben füllen. Und Athletinnen und Athleten, auch wir mit unserer Erfahrung aus der Fallarbeit, können da, denke ich, einen wichtigen Beitrag leisten. Das gilt aber natürlich auch, gerade in diesen Menschenrechtsfragen, für weitere betroffene Gruppen, also Fans, Journalisten, alle Risikogruppen müssen in diesen Prozessen eingebunden werden und mitgestalten.
Herr Professor.
Zu Ihrer Frage, das A und O ist da die Präventionsarbeit und die ist zumindest in Ligen der Bundesliga 1 und 2, aber auch der dritten Liga vorbildlich. Die Vereinigung Deutscher Vertragsfußballspieler, der Vertragsfußballspieler VDV einerseits, genauso wie die DFL, machen da präventive Schulungen in dem Bereich Sportwetten, Spielmanipulation, aber auch Anti-Doping passiert da auch schon sehr viel. Das ist vorbildlich und da hätte ich jetzt also nichts, wo ich noch Optimierungsbedarf ehrlich gesagt sehe. In dem Bereich, in dem unteren Bereich allerdings schon. Und da ist sicherlich noch mehr auszurollen, da ist noch ein bisschen mehr an Präventionsarbeit erforderlich und auch geboten, zumindest wenn wir runterschauen bis zu den Oberligen.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende unserer zweiten Fragerunde. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei unseren Gästen für ihre sehr, sehr kompetenten Statements, kompetenten, auch hier kreativen Gedanken und Anregungen, die auch wir am Ende mitnehmen werden. Und ich wünsche Ihnen weiterhin ganz, ganz viel Kraft und auch Durchhaltevermögen beziehungsweise eine gute Kooperation. In dem Sinne eine gute Heimreise und weiterhin auf gute Zusammenarbeit. Damit schließe ich Tagesordnungspunkt 1, rufe Tagesordnungspunkt 2 auf. Das ist der Antrag der Fraktion der AfD. Ganztagsschulen, verbindliche Kooperation zwischen Schulen und Sportverein. Wir haben uns auf eine kurze Debatte geeinigt, obwohl wir nur mitberatend jetzt hier
sind. Aber unabhängig davon werden wir, denke ich mal, das doch durchführen. Die AfD beginnt mit 2 Minuten Vorstellung und die Fraktionen haben die Möglichkeit, dann 3 Minuten noch mal Stellung zu nehmen und am Ende die AfD, wenn gewünscht, noch mal 2 Minuten als Replik. Bitte schön, Herr König.
Bin ich zu verstehen? Ja, jetzt. Gut. Gib dich nicht auf, lerne Ostdeutsch. Also, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, es geht bei dem Antrag einfach um Folgendes. Es ist halt sozusagen, ich nenne es mal ein bisschen hart formuliert, eine Vorwarnung. Ab 2029 ist die Ganztagsschule in der Grundschule bundesweit verbindlich. Insofern ist jetzt auch, wenn so eine Art, wie soll ich sagen, wenn jetzt die Föderalismus-Argumentation von Ihnen gleich kommen wird, die ist dann eher falsch, weil, wie gesagt, das ist eine Vorgabe vom Bund. Und wir sehen halt dann eben die Gefahr, dass die Ganztagsschule ohne Sportvereine denn durchgeführt wird. Und dem wollen wir halt mit diesem Antrag halt entgegenwirken. Deshalb haben wir eben halt, ich reduziere es jetzt mal auf die Kernforderungen in dem Antrag, dass wir wollen, dass so eine Ganztagsschule natürlich eine verbindliche Kooperation möglichst mit mehreren Sportvereinen durchführt, damit halt, wenn normalerweise in der Ganztagsschule dann 17 Uhr Schluss, also dass die Kinder dennoch in Sportverein gehen, wird halt eher schwierig. Und auf der anderen Seite, dass die Sportvereine auch, ich sage mal, ein paar Talente kennenlernen, die sie vielleicht für ihre selbe eigene sportliche und Leistungsentwicklung gebrauchen können. Wir sind auch der Meinung, dass dieser Sport denn sozusagen am Nachmittag in der Ganztagsschule darf nicht den Sportunterricht ersetzen. Und das Ganze muss durch qualifizierte Übungsleiter und Trainer durchgeführt werden. Das sind unsere Forderungen. Dazu noch ein paar Forderungen, dass eben halt die Übungsleiter und Trainer noch besser bezahlt werden. Und ich glaube, weil man gegen diese Forderung eigentlich wenig haben kann, bitten wir um Zustimmung zu diesem Antrag.
Danke, Herr König. Ich bitte die Fraktion der SPD, Frau Horstatz, um 3 Minuten Stellung.
Ja, vielen Dank. Eine kleine Korrektur. Der Rechtsanspruch gilt ab 2026, aber natürlich nicht sofort für alle 4 Schulklassen, sondern wird erstmal für die 1. Klasse und 2., 3., 4., ne, damit die Länder und alle genügend Zeit haben. So, wir haben gerade oder wir sind gerade ja dabei, die Verwaltungsvereinbarungen zwischen Bund und Ländern zu unterschreiben. Also die Länder unterschreiben gerade das Investitionsprogramm oder diese Finanzhilfen, das kommt jetzt zurück. Und parallel laufen ja ganz viele Prozesse, was den Ganztag angeht. Da sitzen so viele Akteure daran, die Länder, Verbände, Vereine und alle versuchen gemeinsam eben einen rhythmisierenden Ganztag auf den Weg zu bringen. Was bedeutet Lernen, Spiel, Sport, Spaß? Also Schule als sozusagen ein Ort, als einen Lebensraum der Kinder zu denken. Und natürlich finden wir, dass der Sport auch eine große Rolle einnehmen sollte. Wir können aber keine verbindliche Kooperation hier auferzwingen. Wir können sowieso, ist es schwierig, irgendwie den Ländern zu sagen, irgendwelche, also verbindliche Dinge als Bund vorzuschreiben. Wir versuchen, möglichst einheitliche Rahmenbedingungen zu gestalten, auf die sich Länder und Bund einigen können. Das ist unser Ziel. Und da ist es auf jeden Fall unser Interesse, dass der Sport eine große Rolle spielt. Aber eine verbindliche Kooperation, das wird uns nicht gelingen. Und es ist nicht so, dass der Sport nicht gedacht wird. Wir denken den Sport mit. Wir sind in dem Prozess, dass es bis 2026 klappt. Und das wäre jetzt ziemlich kontraproduktiv, wenn wir jetzt vom Bund irgendwie sagen, hier kommen wir mit verbindlichen Kooperationen. Deswegen lehnen wir diesen Antrag ab.
Danke. Fraktion der CDU-CSU. Herr Günzler, bitte.
Ja, wir lehnen den Antrag eigentlich mit den gleichen Argumenten ab. Natürlich bleibt Schule weiterhin Ländersache, denn die tatsächliche Ausführung liegt bei den Ländern. Und ich finde es auch übrigens gar nicht so schlecht, wenn es auch individuelle Lösungen vor Ort gibt. Ich glaube, auch vor Ort sind die Situationen unterschiedlich. Also nicht jeder Verein, das wird hier ja suggeriert, ist in der Lage und auch willens, meist aber auch nicht in der Lage, so ein Ganztagsangebot mitzugestalten. Ich war Vereinsvorsitzender eines Vereins in einem Vorort der schönen Universitätsstadt Göttingen. Wir wären gar nicht in der Lage gewesen. Und diese Übungsleiter, die hier alle angesprochen werden, wir wären froh gewesen, wenn wir sie alle gehabt hätten für den normalen Sportbetrieb. Also es ist alles nicht so einfach. Es gibt urbane Räume, wenn ich aus Göttingen berichte. Wir haben den ASC Göttingen mit 12.000 Mitgliedern, die im Freiburger Kreis organisiert sind. Die haben natürlich eine ganz andere Möglichkeit, mit ihrem Hauptamt Schulen zu unterstützen. Wir haben ein Projekt Fit für PISA und sonst was gemacht. Also wir sind da sehr weit. Also von daher eine Verpflichtung da reinzulegen, halte ich für falsch. Obwohl ich das Ziel natürlich gut finden würde, wenn möglichst viele Sportvereine in den Ganztag eingebunden werden und dass möglichst viel Sport betrieben wird und Bewegung stärkt. Das wird Herr Dr. Wollmann uns wahrscheinlich bestätigen können, auch das Lernvermögen. Also von daher ist das alles von daher in der Richtung gut, aber die Dinge sind wie oft so bei der AfD ein bisschen unausgegoren und das bisschen wollte ich gerade zurückziehen. Herzlichen Dank.
Danke. Ich bitte die Fraktion der Bündnis 90 Grünen. Frau Winkelmann, bitte.
Danke, Herr Vorsitzender. Wir lehnen den Antrag auch ab. Die Argumente haben meine VorrednerInnen schon ausgeführt. Ich möchte noch dazu sagen, dass es uns eben auch sehr wichtig ist, dass der Sport seinen Platz findet im Ganztag, dass die Vielfalt des Sports hier auch wiedergegeben sein muss. Aber wie eben meine VorrednerInnen gesagt haben, hier haben wir die Ländergeschichte, hier müssen wir, vertrauen wir auf eine gute Kooperation, wir vertrauen auf den runden Tisch, dass das vernünftig umgesetzt wird mit der Ganztagsbetreuung und eine verbindliche Kooperation einzubauen, sehen wir auch nicht als möglich. Danke.
Danke. Die Fraktion der FDP. Herr Hardewig, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch wir schließen uns im Wesentlichen
bitte etwas Ruhe.
Auch wir schließen uns im Wesentlichen den Argumenten an, auch wenn wir die Zielrichtung Sport zu implementieren teilen. Vielleicht noch ein zusätzlicher Punkt, weil wir doch, auch wenn die Punkte sehr einfach und kurz gehalten sind, sie doch ein paar Widersprüche bringen. Also gerade der sechste Punkt, das ist die Übungsleiterpauschale für Ganztagsschulen. Also entweder man macht generell das Thema Übungsleiterpauschale oder braucht eben auch individuell die Lösung, weil es eben auch unterschiedlich ist. Deswegen lehnen wir auch den Antrag im Ergebnis ab.
Möchte die Fraktion der AfD, Herr König, noch mal auf die Wortmeldung eingehen?
Ja, vielen Dank für Ihre Rückmeldung, liebe Kollegen. Ich möchte noch mal sagen, ich hatte von vornherein darauf hingewiesen, dass die Föderalismus-Argumentation in dem Falle nicht zieht. Der Bund schreibt, oder nicht schreibt vor, aber wirkt darauf hin, dass es Ganztagsschulen ab 2026 für die erste Klasse gibt und dann eben halt steigend bis zur vierten Klasse 2029. Das kann er vorschreiben, aber komischerweise dann eben halt so eine Kooperation nicht. Außerdem steht im Antrag ja nicht, dass er das nicht vorschreibt, sondern unser Antrag lautet, wir fordern die Bundesregierung auf, in Zusammenarbeit mit den Bundesländern, da wo es auch formal hingehört, darauf hinzuwirken. Auf diesen Unterschied bitte ich halt zu achten. Und es steht auch nicht, dass hier drin, das verbindlich hört sich so nach 100% an, es steht, dass zu den charakteristischen Angeboten einer Ganztagsschule eine verbindliche Kooperation gehört. Also charakteristisch heißt auch nicht wieder 100%, sondern eben halt da, wo es eben sehr gut passt. In dem Sinne bitte ich noch mal um Zustimmung zum Antrag.
Danke. Dann sind wir am Ende der Debatte. Ich rufe dann über die Abstimmung zum Antrag der AfD auf. Wer stimmt dafür? Ist die Fraktion der AfD. Wer stimmt dagegen? Ist die Ampel einschließlich CDU, CSU. Bei Nichtanwesenheit der Linken. Damit wird dieser Antrag abgelehnt. Ich schließe Tagesordnungspunkt 2 und rufe Tagesordnungspunkt 3 auf. Verschiedenes gibt es hier noch Wortmeldungen. Das sehe ich nicht. Damit sind wir am Ende und ich schließe die 8. und bedanke mich für die rege und kreative Teilnahme. Dankeschön.